lese den Predigttext für heute, der steht im ersten Buch Mose, im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 4a. Abrahams Berufung und Zug nach Kanaan. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus zu deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm.
Herr Jesus, ich bitte dich einfach, lass du heute dein Wort geschehen an uns, an unserem Herzen und schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Amen. Wir glauben ja an einen Gott, der redet und der spricht. Und mir ist jetzt die ganze Zeit, während wir gesungen haben, ein Spruch aus dem Talmud nicht aus dem Sinn gegangen. Und das Besondere an diesem Spruch ist, dass Oskar Schindler, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Schindlers Liste, der kann etwas mit Oskar Schindler anfangen, ein Liebemann, ein Unternehmer, der zur Zeit des Nationalsozialismus Juden beschäftigt hat als Zwangsarbeiter und irgendwann ist bei diesem Mann moralisch etwas gekippt und er hat versucht, diese Juden, seine Juden zu retten vor der Vernichtung und er hat es wirklich geschafft, einige hundert zu retten. Und als er dann selber fliehen musste, weil die Russen kamen und er eben auch Nazi vorher gewesen ist, er musste dann fliehen, haben seine Juden ihm aus Zahngold, sie hatten ja nichts mehr, ihm ist ja alles weggenommen worden, aber sie haben das Zahngold ihrer Zähne genommen und haben ihn daraus einen Goldring geschmiedet und haben ihm dort einen Spruch eingraviert. Und dieser Spruch stammt aus dem Talmud und er sagt, wer ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Wer ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Und mir geht dieser Spruch nicht aus dem Sinn, weil angesichts der Krisen, in die wir stehen und in der diese Welt steht, fragt man sich natürlich jetzt als Christenmensch außer beten, was kann ich denn schon tun? Aber das kleine bisschen, was du tust und tun kannst, das kann unheimlich viel bewirken in Gottes Hand. Und ich glaube, mit Gebet und bei Gott, da fängt alles an. Und wir haben heute die Berufung von Abraham gelesen und wie Gott ihm zuspricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für andere Menschen. Für alle Geschlechter der Erde, manche Übersetzungen sagen, für alle Familien der Erde, für alle Völker der Erde. Das ist eine ziemlich große Berufung, finde ich. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für ganz viele Menschen. Und ich glaube, das ist die Absicht, die Gott mit einem jeden von uns hat. Er möchte dich segnen, damit du ein Segen bist für viele andere Menschen. Und ich frage mich, was hat denn Abraham denn ausgezeichnet, eine so große Berufung zu bekommen? Ich habe eine PowerPoint-Präsentation zu der Predigt. Wenn wir die anschmeißen könnten, dann könnt ihr noch ein bisschen was sehen. Also, was hilft es? Warum? Warum beruft Gott ausgerechnet Abraham? War Abraham ein ganz besonders frommer und gottesfürchtiger Mensch. Machen wir weiter. Nächste Folie. Und die nächste Folie. Genau. War er ein ganz besonders frommer und gottesfürchtiger Mensch? Hat Abraham, wie zum Beispiel in Daniel, dreimal am Tag gebetet, morgens, mittags, abends? war Daniel wie Jesus, wie Moses, einer, der 40 Tage und Nächte gefastet hat, in ganz besonderer Weise fromm und gottesfürchtig gewesen ist. Und die Bibel berichtet uns das nicht. Abraham war nicht besonders fromm oder gottesfürchtig, aber er hatte einen persönlichen Draht zu Gott. Er sprach zu Gott und Gott sprach auch gelegentlich zu ihm. Und Gott spricht auch heute noch zu uns. Der Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Gott spricht zu uns durch sein Wort, die Bibel. Gott spricht zu uns durch die Verkündigung, die Predigt. Aber Gott kann auch ganz direkt durch seinen Geist in unsere Gedanken und zu unseren Herzen sprechen. Also ich drücke es mal so aus. Ja, er war ein frommer, gottesfürchtiger Mann, aber nicht außergewöhnlich. Nicht so, dass ich sagen würde, das ist außerhalb meiner Reichweite. Und war er vielleicht ganz besonders gerecht und rechtschaffend? Also so ein Hiob. Ne? Von Hiob lesen wir ja die ganze Welt. Menschen waren ungerecht, aber Hiob, er war fromm, er war gerecht. Ja, er konnte sogar sagen, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, keine Jungfrau lüstern anzusehen. Also wirklich ein ganz gerechter Mann. Und wenn wir die Geschichte Abrahams so aufmerksam lesen, schon 10 Verse weiter lesen wir, eine Krise kam, eine Hungersnot im Land Kanaan. Sie sind nach Ägypten gegangen. Und dann hat er sich so eine Strategie überlegt, wie geht es uns gut in Ägypten? Und er sagt zu seiner Frau, du bist so eine schöne Frau. Sag doch den Ägyptern, dass du meine Schwester bist, damit es mir gut geht und ich am Leben bleibe. Und das ist einfach eine Lüge. Glatt weg gelogen. Irgendein Handy klingelt, meins ist es nicht zum Glück. Macht nichts, ist nicht schlimm, alles gut. Wir finden das, wir stellen das ab, alles gut. Also er stiftet seine Frau zu Lüge an und der Schuss wäre fast richtig nach hinten losgegangen. Der König von Ägypten holt sie sich wirklich ins Haus, will sie sich zur Frau nehmen und das wäre fast das Ende seiner Ehe gewesen, aber auch das Ende seiner Berufung, denn Gott hat ihm ja gesagt, ich will aus dir ein großes Volk machen und er hatte mit die Frau, seine erste Frau gemeint, die Sarah, hat damit die Sarah gemeint. Und ich kann sagen, also ganz besonders gerecht war der Abraham dann auch nicht. Also was war es, was den Abraham so ausgezeichnet hat, eine so große Berufung von Gott zu bekommen? Und die Bibel gibt uns darauf eine Antwort. In 1. Mose 15, Vers 6 steht über Abraham. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Abraham glaubte Gott. Und sein Glaube war völlig ausreichend. Nicht ganz besonders fromm. Nicht ganz besonders gerecht, aber Gott sagt, ich erkläre dich für gerecht, wegen deines Glaubens. Und da lohnt es sich doch mal, einen Blick zu werfen auf den Glauben Abrahams. Wie hat denn Abraham geglaubt? Ich habe das schon so einiges Mal erlebt, gerade unter charismatischen Christen, so will ich es mal ausdrücken, dass sie oft Glauben und Erwartungshaltung verwechseln. Sie sagen also, wenn ich eine ganz große Erwartungshaltung habe, dass Gott was ganz Bestimmtes tut, und das verbinden sie dann oft mit einem Wunder der Heilung oder etwas, und wenn ich es nur groß genug erwarte, dann wird es Gott tun. Und wenn es dann nicht passiert, ist am Ende die Enttäuschung umso größer. Interessanterweise war der Glaube Abrahams geprägt von Zweifeln. Abraham hatte Zweifel. Wir machen mal die nächste Folie. Das können wir dort nachlesen. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also Gott spricht ihm was zu, Verheißungen dazu. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe da hin ohne Kinder und mein Knecht Elisa von Damaskus wird mein Haus besitzen. Also Gott gibt ihm eine Zusage, ein Versprechen. Abraham hat seine Zweifel daran. Dann in Vers 8, 1. Mose 15, 8. Doch Abraham entgegnete, also Gott macht ihm die Zusage, dass er dieses Land besitzen wird. O allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Abraham hatte seine Zweifel. Und Gott gibt ihm da aufgrund seiner Zweifel einen Bund mit ihm, eine Versicherung, einen Vertrag. In 1. Mose 16 lesen wir dann davon, also die Verheißung, ein Nachkommen zu kriegen, zögert sich sehr lange hinaus. Man merkt so, es geht so an das biologische Ende hin, bald ist der Ofen aus. Und dann ergreift seine Frau die Initiative. Und damals waren sie in der Reproduktionsmedizin noch nicht so weit, aber sie hatten da auch schon ihre Mittelchen. Sie hat gesagt, nimm doch meine Magd, zeug mit deren Kind und das soll dann als mein Kind gelten. So machen wir das. Also ich würde sagen, das war kein Akt des Glaubens. Gott hat ihm was anderes versprochen. Gott hat ihm gesagt, von dir und deiner Frau. Und dann die Höhepunkte seines Zweifels können wir dann in 1. Mose 17, 17 lesen. Abraham warf sich vor Gott auf sein Angesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden, fragt er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt, wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Und er sagte zu Gott, ja, aber lass Ismael vor dir leben. Also Gott spricht ihm nochmal zu, du bekommst ein Kind mit deiner Frau. Und ich sag's mal so ein bisschen salopp, der Abraham kann darüber nur lachen. So ein bisschen nach dem Motto, das ist ja schön, Gott, du bist da oben im Himmel, bei dir ist alles in Ordnung, aber du hast vielleicht ein bisschen vergessen, wie das hier auf der Erde funktioniert. Bei uns, die Zeit ist vorbei. Wir können keine Kinder mehr bekommen. Und er lacht sich schlapp. Und mich in meinem Glaubensleben entspannt das unheimlich. Es war nicht der große Glaube Abrahams, und es ist auch nicht unser großer Glaube an einen kleinen Gott, der Wunder vollbringt, sondern es ist der große Gott, der an uns kleine Menschen glaubt. Und das ist wunderbar. Und trotz all seiner Zweifel, und das finde ich jetzt richtig abgefahren, in dem gleichen Kapitel sagt ihm Gott dann, er soll alle männlichen, also alle Männer seines Hauses beschneiden. Er lacht sich, ich sage jetzt mal, schlapp über die Verheißung Gottes, aber er tut, was Gott ihm sagt. Gott sagt zu ihm, geh, geh aus deines Vaters Haus, und Abraham geht. Und Gott sagt zu ihm, wir machen ein Zeichen, beschneide alles Männliche, und er tut es. Abraham tat, was Gott ihm gesagt hat. Und ich glaube, das ist das ganz Markante an seinem Glauben. Er hat Gott gehorcht. Ja, er hatte Zweifel und kritische Fragen. Aber er ist nicht verzweifelt in seinem Glauben. Er ist an Gott dran geblieben. Er ist mit Gott im Gespräch geblieben. Und das ist schön, dass unser Gott so groß ist, dass er auch mit unseren Zweifeln umgehen kann. Und die Probe seines Glaubens und seines Gehorsams kam ja dann, als Gott ihn aufgefordert hat, den Isaak, den Sohn der Verheißung, zu opfern und damit auch die ganze Verheißung, den ganzen Dienst hinzugeben. Und er wäre bereit dazu gewesen. Also spätestens da merken wir auch, wir bewegen uns in einer ganz anderen Zeit, in einem ganz anderen Kulturkreis, in einem ganz anderen Gottesverständnis. Also wenn Gott zu mir sprechen würde, ich sollte jetzt eins meiner Kinder für ihn opfern, dann würde ich Gott antworten, Satan, weich hinter mich. Also ich würde das überhaupt nicht mehr in Verbindung bringen, dass Gott überhaupt sowas von mir verlangt. Aber spätestens da merken wir, dass das durchaus in seiner Kulturkreis, in seiner Zeit nicht unüblich war, für eine Gottheit ein Kind zu opfern. Und er hätte das gemacht und Gott hat eingegriffen. Halleluja, klar, Gott möchte nicht, dass wir so etwas tun. Also Glaube hat viel weniger etwas damit zu tun. Genau, wir machen mal die nächste Folie. Glaube hat weniger etwas damit zu tun, was ich von Gott erwarte, als vielmehr damit, was Gott von mir erwartet. Nicht ich setze meinen großen Glauben in einen kleinen Gott, sondern der große Gott setzt sein Vertrauen in einen kleinen Menschen. Und der Punkt des Glaubens ist, tue ich das, was Gott mir sagt oder nicht? Und diesen Glauben, diesen Gehorsam, den der Abraham hatte und uns vorgelebt hat, den wünsche ich uns allen. Amen.
Ja, vielen Dank euch. Ja, dann würde ich jetzt gerne Torben einmal nach vorne bitten, dass bevor er uns die Predigt hält, wir noch ein bisschen hören von seinen Erfahrungen dort. Ein paar Jahre wart ihr ja dort unten unter den Guarani. Das A spricht man, glaube ich, nicht mit, richtig?
Guarani.
Genau.
Ja, ist ein bisschen schwierig auszusprechen.
Okay, also vielleicht viele von uns haben es damals mitgekriegt in der Zeit, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, für die, die es nicht so genau wissen, was habt ihr da gemacht? So, das war ja so im Grenzgebiet von Argentinien zu Paraguay, da irgendwo die Ecke, ne?
Genau, richtig. Wir hatten das Ziel, diese Bevölkerungsgruppe zu erreichen und Gott hat uns viel Gnade geschenkt. Wir haben das zusammen mit einer lokalen Gemeinde vor Ort gemacht, aber er hat auch noch andere Latinos als Missionare dazugesandt. Ja, und es haben tatsächlich ein paar Jesus in ihrem Herzen angenommen und folgen ihm treu nach.
Ja, von dem Thema, was wir heute haben und von dem Predigtext her, ist natürlich die spannende Frage, was hat euch bewogen, ja als ganze Familie mit damals noch recht kleinen Kindern, ja da fast schon in den Dschungel, ist ja nicht so richtig, aber da in dieses doch, ich glaube von den Bildern her nicht immer ganz unwirklich oder nicht ganz immer so sehr erschlossene Gebiet zu gehen. Nicht? Was hat euch bewogen, da hinzugehen?
Ja, also bewogen hat uns der Ruf Gottes, dass wir sehr klar wussten an einem Zeitpunkt, das ist jetzt für uns dran. Und wie du das schon gesagt hast, trotz der die Kinder, die damals noch klein sind, wir sehen nachher auch noch ein paar Fotos, da könnt ihr das dann nachvollziehen, da wussten wir sehr klar, das ist jetzt dran für uns.
Gut, da willst du gleich noch was zu sagen. Vielleicht erzählst du aber noch kurz von euren Erfahrungen, was ihr da gemacht habt. Ihr habt mit Menschen, ja, es gab schon Menschen, die Christen waren, aber auch Menschen, die ihr zum Glauben gerufen habt. Vielleicht erzählst du ein bisschen von den Erfahrungen, die ihr gemacht habt.
Ich habe einen Dia-Vortrag vorbereitet. Da werde ich immer zu jedem Dias auch eine kleine Geschichte erzählen. Und einen kleinen.
Und das machen wir jetzt.
Ja, das können wir jetzt machen. Genau, ich muss selber dann immer hingucken, welches Dia da ist. Also. Im Jahr 2005 haben wir als Ehepaar eine Missionsreise unternommen nach Argentinien. Wir sind eingeladen worden, daran teilzunehmen, genau. Und das hat uns damals sehr bewegt und das war für uns beide wie der Ruf, da sollte es hingehen. Aber wir haben damals gut zugehört und haben uns dann noch theologisch zurüsten lassen. Und dann im Jahr 2014, das ist noch in 2013, sind wir dann ausgereist. Ihr seht, damals mit drei Kindern alle noch relativ jung. Genau, und das nächste Bild, da sehen wir dann, oder seht ihr dann, wie alt dann die Kinder waren, als wir in Buenos Aires angekommen sind. Das nächste Bild, wir haben ja sehr viel mit armen Leuten zu tun gehabt, mit Ureinwohnern, aber das ist eine recht wohlhabende Familie da. Und die Person da in der Bildmitte, in dem Hemd, das ist ein Unternehmer. Also der hat mehrere Unternehmungen, sage ich mal so, mehrere Firmen. Und er selber hat sich verpflichtet vor Gott, dass die Hälfte seines Gewinns er in die Mission gibt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Genau, ein sehr wohlhabender Mann. Wir machen mal weiter. Wir haben nicht ganz so wohlhabend gelebt. Wir haben sozusagen ein Pastorenhaus bezogen hinter einer Gemeinde. Das sieht man auch nochmal auf dem nächsten Bild. Aber das hat uns sehr geholfen, also den Argentinier ein Argentinier zu sein. Und ich will es mal mit meinen Worten sagen. Es gibt auch einen anderen Reichtum, ne? Ein Reichtum an schönem Wetter. Und ich sage jetzt mal, auch unsere Ureinwohner, sie waren materiell vielleicht sehr arm, aber die haben sehr viel Zeit gehabt. Und vielleicht ein Bild weiter, auch eine große Gelassenheit, was ich sage jetzt mal all das Wirtschaftliche angeht. Wenn für heute genug da war, dann waren die damit glücklich und zufrieden. Und morgen, das ist morgen, das ist noch ganz weit weg. Wenn heute genug auf dem Tisch da ist, dann sind wir glücklich und zufrieden damit. Das ist eine Gottesdienstszene und die hat mir sehr gefallen. Also dieses Setting, draußen zu sein, im Schatten eines Baumes, dann war das viel einfacher als in einem Gebäude, wo Leute auch mal kurz einfach so dazukommen konnten. Und mir gefällt das auch, da steht eine Frau und die spricht. Das ist die Laura, eine Frau, die dem Herrn schon seit vielen Jahren nachfolgt und mit der Mission dort auch verbunden ist. Ja, wir machen mal weiter. Das ist meine Frau, die Damaris, dort in der Mitte. Und das ist so eine Seminarsituation unter Frauen. Und ich sage es mal so, den Guarani, ein Guarani werden oder den Ureinwohnern ein Ureinwohner werden und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Das nächste Bild ist eine besondere Person, dieser Opa dort in der Bildmitte ist der Emanuel Acosta. Und der Emanuel Acosta hat sich bekehrt. Und er hat sich bekehrt, weil wir seinen Enkelsöhnen die Schöpfungsgeschichte beigebracht haben. Und dann haben seine Enkelsöhnen ihm auf seinem Dialekt, in seiner Sprache, ihm die Schöpfungsgeschichte erzählt. Also 1. Mose 1 und 2. Und er war danach so berührt. Er hat gesagt, ich habe immer gebetet, jeden Morgen, jeden Abend, zur Sonne und zum Mond. Aber jetzt weiß ich, die sind nur von Gott geschaffen. Und ich weiß, Gott meint es gut mit mir, denn er hat alles gut gemacht. Und der Emanuel ist richtig durchgebrochen. Und ich hatte in Paraguay einen alten Missionar getroffen. Und der hat die Geschichte erzählt von seiner Aussendung und Ausreise. Und er hat gesagt, bevor er ausgesendet worden ist zu den Ureinwohnern, hat mit ihm ein alter Missionar gesprochen und hat gesagt, wohin wirst du gehen? Ja, ich gehe zu den Ureinwohnern nach Südamerika, sagt er. Oh, bis die durchbrechen, das dauert 3 Generationen. Und hat er so gesagt, naja, mit Gottes Hilfe bei mir wird es schneller gehen. Und er sagt heute, es dauert 3 Generationen. Und wir hatten viel mit Enkelsöhnen von den Emanuel Acosta zu tun, also musst du euch vorstellen, die haben alle so 12, 13 Kinder, also er hat 12, 13 Kinder in die Welt gesetzt, die haben auch nochmal so 12, 13 Kinder in die Welt gesetzt, also da kommt eine ganze Menge schon bei rum und wir haben immer gemerkt, diese Jungs, die wollen Jesus nachfolgen, aber irgendwas hält sie auch stark zurück, also so wie als wenn ich Jesus nachfolge, ich verleugne meine ganze Kultur, meinen ganzen Glauben, meine ganze Herkunft. Und jetzt steht ihr, das war so eine Gottesdienst, also nochmal das Bild zurück mit dem Emanuel, das war so eine Gottesdienstsituation. Da steht ihr Opa da und er sagt, folgt Jesus nach. Ich habe immer Gott gesucht und ich habe ihn jetzt gefunden in Jesus und Jesus ist er. Und die haben sich so gefreut. Die hatten auch Handys, ne? Die leben ganz einfach, ganz arm, aber mit Handys, haben das mit dem Handy aufgenommen, haben das untereinander weitergeschickt. Die waren so erleichtert, weil ihr Sippenältester, ihr Oberhaupt, er, auf den sie schauen, das ist ja ihre ganze Kultur, das wird ja alles mündlich übertragen. Er, der die Autorität ist, was ist Guarani-Kultur und was ist richtig im Leben? Und wie wohl, er sagt auf einmal, ja, ihr könnt Jesus nachfolgen. Das war so ein Geschenk, dass Gott das bewirkt hat, dass dieser Mann durchgebrochen ist zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. So, wir machen mal weiter, das nächste Bild. Genau, den Tag habe ich so gefeiert. Ihr seht diese jungen Männer da in der Mitte, die haben wir angeleitet und die haben den ganzen Gottesdienst geschmissen. Und wenn man dieses Bild so sieht, dann denkt man ja, wofür brauchen die noch Missionare? Die sollen mal ein paar Missionare aus ihrem Dorf zu uns schicken. Wir sind an dem Tag da angekommen in das Dorf und wir hatten viel Gunst beim Häuptling. Und die Kinder, die Jungs, die haben da Fußball gespielt und da hat der Häuptling gesagt, hat den Ball einkassiert. Und hat gesagt, ahora no es tiempo por pelota, ahora es tiempo por palabra. Ne? Also hat gesagt, jetzt ist keine Zeit für den Ball, jetzt ist Zeit fürs Wort. Ne? Und weil er als Häuptling in seiner Siedlung viel Autorität hatte, mussten die dann aufhören, Fußball zu spielen und mussten halt am Gottesdienst teilnehmen. Ne? Ich sag mal so, die ganze Konfirmandengruppe war da. Unsere Jungs, die wir da trainiert haben, die haben den ganzen Gottesdienst geschmissen, ne? Und ich habe das so gefeiert, ich bin da rumgegangen mit meinem Handy, ich habe Bilder gemacht, ich habe Fotos gemacht, ich habe mich gefreut. Riesenfehler. Danach hat es so einen Ärger gegeben. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das habe ich nie wieder gemacht. Danach habe ich mein Handy, ich habe keine Fotos mehr gemacht. Wenn die Fotos gemacht haben, dann habe ich auch Fotos von ihnen. Wenn die Fotos von mir gemacht haben, habe ich auch Fotos von ihnen gemacht. Aber danach hat der Häuptling mich beiseite genommen, hat gesagt, du machst hier groß Fotos und schickst die in alle Welt und sammelst viel Geld ein. Und was kriegen wir davon ab? Und das hat 3 Stunden Gespräch gebraucht, um das wieder halbwegs gerade zu biegen. Gut, okay. So macht man auch Erfahrungen, ne? Ja, das ist so, da hinten steht ein Grill. Und der Argentinier, der sich das irgendwie leisten kann, der schmeißt am Wochenende den Grill an und da kommt vieles und gutes Fleisch auf dem Grill. Also das war sowas ganz Argentinisches und wir waren auch so manches Mal eingeladen. Wir machen mal weiter. Genau, das ist auch so eine Situation. Eine Frau aus der Gemeinde hat selber 9 Kinder, aber hat uns noch dazu adoptiert wie ihre eigenen Kinder. Ne? Also es ist ja auch ein Wort von Jesus. Wenn ihr Vater und Mutter verlasst, um meinetwillen, ihr werdet es wiederbekommen, Väter und Mütter. Und das war so eine Mutter in Christus, auch für uns. Oh, das Bild ist auf dem Kopf. Das weiß ich jetzt nicht, warum es auf dem Kopf gelandet ist. Vielleicht müsst ihr euch jetzt alle auch auf den Kopf stellen. Das war unser Team, mit dem wir dort gearbeitet haben, aus ehrenamtlichen Mitarbeitern aus der Gemeinde. Und ich hatte es gerade auch schon erwähnt, Gott hat auch andere Latinos aus Peru, aus Bolivien und aus Argentinien dazu gerufen, die jetzt die Arbeit dann auch weiterführen. Wir machen mal das nächste Bild. Genau. Das ist mein jüngster Sohn, der Lian, und das ist die Orfa. Und die Orfa hat Gott aus Bolivien hinzugerufen und die hat sich unserem Team angeschlossen. Und die Orfa ist selber Guarani, von einem anderen Stamm aus Bolivien, mit ein bisschen anderen Dialekt oder anderen Dialekt, aber sie selber ist Guarani. Und ihr Opa war der erste Gläubige in ihrem Stamm. Und ihr Vater war der erste Pastor, Missionar ihres Stammes. Und sie ist jetzt die erste Missionarin von den Guarani aus Bolivien ausgesandt zu den Guarani bei uns nach Argentinien. Das sind Rafa und Ivi. Die sind gerade Eltern geworden, auch 2 Missionare, die haben sich bei uns gefunden, kennen und lieben gelernt, will ich mal so sagen. Und sie sind jetzt auf den Weg zurück. Also sie kommt ursprünglich aus Buenos Aires, da haben sie jetzt das Kind bekommen. Sie sind jetzt auf den Weg zurück von Buenos Aires hoch wieder in die Provinz nach Misiones. Das sind so 1300 Kilometer. Ich habe das mal gegoogelt, ungefähr so weit wie von hier bis nach Lviv. Also ich habe das mit der Ukraine mal gegoogelt, wie weit ist denn das eigentlich weg? Und da habe ich gedacht, oh, ups, das ist ja wie, als wenn ich nach Buenos Aires fahren würde. Gut, und auch sie sind ein Ehepaar, was die Arbeit weiterführt. Und dann haben wir hier ein Bild, genau, da haben sie drauf bestanden. Ich habe jetzt im November, Dezember nochmal unseren Haushalt aufgelöst, weil wir sind ja zurückgekommen auf Heimaturlaub, konnten dann wegen Corona nicht zurück und haben dann letztendlich entschieden, wir bleiben jetzt ganz hier. Ne? Das hängt zum einen mit dem Ruf zusammen, den ich bekommen habe, eben auch hier zu arbeiten in der Heimatgemeinde, aber eben auch mit der Ausbildungssituation unserer Kinder, dass wir gemerkt haben, wir müssen einfach um unserer Kinder willen auch eine Entscheidung treffen, wo wir leben werden und weitergehen werden. Und wir haben uns dann letztendlich jetzt hier für Deutschland entschieden. Genau. Genau. Und das, ich war noch gar nicht so weit von den Fotos her. Das Gruppenfoto da, das war eine kleine Gemeinde in einem Ort. Genau. Und sind wir sehr froh, dass es weitergeht. Also wie gesagt, ich arbeite aktuell halbtags als Pastor in meiner Heimatgemeinde und meine Frau arbeitet halbtags in einer Mutter-Kind-Einrichtung. So viel zu uns. Und ich sage jetzt einfach mal so, ihr habt uns die ganze Zeit unterstützt mit euren Gebeten und Gaben und dafür wollte ich einfach Dankeschön sagen. Dankeschön dafür.
Du machst ja auch gleich noch weiter, genau. Ja, wir haben jetzt, ich hatte vorher Torben gefragt, ob es Sinn macht, jetzt noch für diese Arbeit weiter zu sammeln. Die Arbeit geht ja weiter, aber der Kontakt mit der Missionsgesellschaft, die euch, mit der ihr dort wart, der ist beendet. Darum macht es da keinen Sinn mehr, darüber was zu geben. Und das andere direkt nach Argentinien zu geben, ist sehr kompliziert. Darum hat Torben gesagt, lasst uns wirklich heute in seinem Sinne sammeln für die andere Missionsarbeit, die weitergeht. Ne, so habe ich es verstanden. Und darum sammeln wir jetzt Kollekte eben nicht mehr für die Guarani. Aber wir denken, dass unsere Gebete und eure gehen weiter, dass die Arbeit dort eben nicht vergebens war, sondern dass Gott es weiter wachsen lässt. Aber dass wir jetzt sammeln für ein Projekt, was in einer ähnlichen Weise mal gestartet hat in Indien von Britta und Onnen Aonok und die ja weiter dort unten sind. Also im Grunde sehr vergleichbar auch mit einem Stück Gemeindeaufbau. Das ist aber sehr handfest, weil der Onnen ja immer wieder die ganz kleinen Gemeinden, die da auch sind in dieser Gegend von Indien, wirklich handfest unterstützt bei ihren Bauprojekten und die Britta ja ganz stark in der dabei ist, Lehrer auszubilden, aber immer wieder auch ihnen wirklich die Liebe Gottes weiterzugeben und auch mit ihnen zusammen zu gucken, wie können wir Jesus in der Schule dort auch den Platz geben, der ihm gebührt. Diese Arbeit sei euch herzlich anbefohlen und dafür sammeln wir jetzt, weil ich denke, das Herz, das du uns öffnen willst, gilt der Mission und dass Menschen so in ganzer Weise geholfen wird. Dafür lasst uns jetzt sammeln bei dem nächsten Lied und dann hören wir den Predigttext und die Predigt von dir.